in anderen alten Städten, das muss nicht die älteste sein, finden Sie im Zentrum nirgends derart breite Straßen. Das zeigt die Bedeutung Augsburgs. Die haben sich das kosten lassen, die haben sich das gegönnt, das war eine Platzverschwendung. Und man ist, wenn man von Italien gekommen ist, hinterm Herkules, Sie sehen das braune Haus am Eck, da ist man der Predigerberg raufgekommen, am Herkules als erstes vorbei, als nächstes am Fuggerhaus vorbei, dann beim Merkur vorbei, dann am großen Rathaus vorbei, am Augustus vorbei. Jeder hat gewusst, er ist in einer der großen Städte Deutschlands, Köln, Nürnberg, Augsburg. Das waren die Handelszentren der damaligen Welt und Augsburg lag eben im Süden an dieser alten Handelsstraße. Und deshalb hat der Fugger da sein Haus gebaut, denn da hat keiner nachfragen müssen, wo ist der Fugger? Schauen, so hat es ausgeschaut. So schaut es jetzt aus. Hotel Drei Mohren, das gehörte dazu, das war sein Privathotel. Da hat er alle seine Gäste unterbracht. Tizian, Cajetan, Karl der V., Maximilian, bevor er sich ein eigenes Haus geleistet hat. Alle haben es da gewohnt.
An der Hauptstraße in Augsburg residierten die Fugger. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts die reichste Kaufmannsfamilie im Deutschen Reich. Ihnen gehörte nicht nur ein Haus, sondern ein ganzer Straßenzug. Hier stiegen die Großen des Reiches ab, die alle vom Geld der Fugger abhingen. Stadtführerin Ingeborg Lorek gibt bei ihrer Führung durch Augsburg Literaturtipps zu den Fuggern.
Das noch interessantere, wenn Sie sich mit Fugger mehr beschäftigen wollen, ist das von Ocker, ein Wirtschaftsjournalist. Er hat das Buch verfasst, Kauf dir einen Kaiser, kann man sich merken, hat sich einen Maximilian kauft und dann Karl den V. kauft. Und das ist ein Wirtschaftskrimi. Und wenn man den Ocker gelesen hat und weiß, dass die Spitze des Eisbergs ist, dann wissen Sie, warum Jakob Fugger am Ende seines Lebens 1520 die Fuggerei hat bauen lassen. Und jeder Bewohner da unten muss heute noch täglich 3 Gebete für die Gründer und Wohltäter der Fuggerei beten. Denn wenn man in so kurzer Zeit so reich wird, das ist nicht normal, das geht nicht ehrlich zu. Und der Fugger hat ganz schrecklich Angst gehabt vor den Höllenqualen. 500 Jahre sind fast vorbei und wir beten immer noch. Ewigkeit dauert lang.
Die Fuggerei in Augsburg. Das waren zuerst 53 Häuser für Bedürftige, die dort für wenig Geld leben konnten und die sich dafür verpflichteten, für Jakob Fugger, den Reichen, zu beten. Aber hatte der, der Könige mit seinem Geld einsetzte, wirklich Angst um sein Seelenheil? Wohl gab es viele, die die Reichen in der Hölle sahen, damals am Ausgang des Mittelalters. 200 Jahre vor Jakob Fugger besichtigte der Italiener Dante Alighieri die Hölle.
Ihr Auge war der Qual beredte Kunde. Es schützte sie der Hände zuckend schlagen, nur schlecht vorm Feuer und dem heißen Grunde. So kratzen Hunde sich in Sommertagen und lassen Fuß und Schnauze still nicht stehen, wenn Flöhe, Fliegen oder Mücken plagen. Ich ließ den Blick von dem zu jenem gehen, auf die das Feuer fiel zu großem Leide, und kannte niemand, konnte aber sehen, dass alle eine Tasche unterscheide mit farb'gen Wappen, die am Halse hing. Mir schien's, dass sich ihr Auge daran weide.
An den Familienwappen kann man sie erkennen. Die Wucherer, die Dante in seiner göttlichen Komödie in den 7. Kreis des Höllentrichters verbannt. Es waren angesehene Familien aus Padua und Florenz, Edelleute, die mit Handel und Geldgeschäften reich geworden waren. Dante aber sieht sie als Wucherer.
Denn das war für die Menschen ein Problem, nicht, dass jemand reich geworden ist, sondern dass jemand in ganz kurzer Zeit ungeheuer reich geworden ist. Und da hat man in einer Art von Nullsummenspiel gedacht, wenn jemand reicher wird, hat er es dem anderen weggenommen.
Eberhard Isenmann, Professor an der Universität Köln, ist Spezialist für mittelalterliches Wirtschaftsdenken. Die Kaufleute, die schnell reich wurden, standen unter dem Verdacht, habgierig zu sein.
Nicht der Gewinn an sich, sondern der völlig maßlose Gewinn. Der wird diskriminiert und wenn man dann sieht, Avaritia, also Habsucht, das ist auf Eigennutz gestellt und die Spätscholastiker folgern eben logisch aus, Eigennutz kann nie Gemeinnutz werden.
Im Mittelalter hatten noch die Theologen, die Scholastiker, die Definitionshoheit über die Wirtschaft. Habgier war eine Todsünde und noch etwas, ein Anschlag auf die Ordnung der Gesellschaft.
Das ist in der Tat die letzte Maßgabe der Spätscholastiker, das Gemeinwohl. Und in dem Moment, wo ein Kaufmann dem Gemeinwohl dient, dann ist er auch gerechtfertigt. Das ist gar keine Frage. Das Problem, dass der Kaufmann, um das noch zu sagen, im Mittelalter ist nämlich eins, von dem wir uns abgekoppelt haben. Wirtschaftliches Fehlverhalten kann strafrechtlich sein, aber es ist immer auch Sünde. Das ist das Fatale. Das ist die Doppelgleisigkeit des wirtschaftsrechtlichen Systems, dass man einerseits vor einem Gericht, es kann ein weltliches oder ein geistliches Gericht sein, freigesprochen werden kann, weil man irgendwelche Zinstitel hat, aber vor der Gewissensinstanz, die über das Seelenheil befindet, da kann es sein, dass man aufgrund der Sünde nicht freigesprochen wird.
Höllenstrafen nicht für Feinde oder Außenseiter, sondern für die Eliten der Gesellschaft? Wie kann das sein? Stand ein Mann wie Jakob Fugger am Ausgang des Mittelalters wirklich schon mit einem Bein in der Hölle? Offiziell ja, zumindest wenn er in Zinsgeschäfte verwickelt war, was die großen Kaufleute und Bankiers natürlich waren. Besonders auffällig, fast könnte man sagen, nachzählbar wurde die Habgier, wenn jemand Zinsen nahm. Die Gerechtigkeit erforderte es, dass Ware und Geld gleichen Wertes getauscht würden. Die Gerechtigkeit aber wurde beim Zinsnehmen verletzt, denn der Kreditgeber nahm mehr Geld, als er gegeben hatte. So urteilt das Zweite Laterankonzil von 1139.
Wir verurteilen die Raffgier der Geldverleiher, die vom göttlichen und menschlichen Gesetz zutiefst verabscheut und durch die Schrift im Alten und Neuen Testament verworfen ist. Diese, sage ich, unersättliche Raffgier verurteilen wir und schließen die Geldverleiher von allem kirchlichen Trost aus.
Aber inoffiziell lief auch die Wirtschaft des Mittelalters nur auf Kredit, erklärt Johannes Fried, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Frankfurt.
Es gibt im Mittelalter, zumindest seit dem Hochmittelalter, in einer Zeit, in der die Gesellschaft immer komplexer wird, in dem Handel, Fernhandel eine maßgebliche Rolle spielen, in dem die Produktion zum Beispiel von Tuch organisiert und finanziert werden muss. Dazu bauen sie Webstühle, die müssen gebaut werden, die Weber müssen unterhalten werden, ernährt werden und so weiter. Das kostet alles Geld, ist also kapitalintensiv. Und dieses Kapital muss aufgebracht werden. Und das wird oftmals durch Darlehensvergabe und Zinsnahme finanziert. Und insofern ist die Notwendigkeit zur Kreditnahme seit dem 12. Jahrhundert ganz evident.
Und das nicht nur für die Wirtschaft in den Städten, sondern auch für Kirche und Politik. Kriege und Kreuzzüge und eine kostspielige Hofhaltung sind nicht mehr anders, als über Kredit zu finanzieren. Und die Kreditgeber riskieren ihr Geld nicht ohne eine Aussicht auf Gewinn.
Die Kirche propagiert juristisch und moralisch gesehen die Ethik. Faktisch partizipiert sie an dem System, auf beiden Seiten. Zisterzienser sind sehr früh Kapitalgeber gegen erhebliche Zinsen. Und die Kurie, die Fürsten, die geistlichen Fürstenhöfe in Deutschland sind kapitalbedürftig, zahlen also ihre Zinsen.
Eine Lösung des offensichtlichen Dilemmas bestand darin, dass man die Lehre vom Wucher flexibilisierte und die Kreditvergabe mit Zins unter bestimmten Bedingungen doch erlaubte, zum Beispiel wenn dem Kreditgeber durch die Darlehensvergabe ein Gewinn entgangen ist.
Es kommen dann langsam Theorien auf, die besagen, aber man hätte in dieser Zeit mit dem Geld ein Handelsgeschäft aufmachen können. Man hätte können. Ein reiner Potenzial ist. Man hätte können. Und der entgangene Gewinn, den darf ich dann von dem, den ich mein Kapital ausgeliehen habe, auch fordern. Sie sehen, das sind Hinweise auf die krummen Wege des Denkens, um das Zinsverbot, das ein absolutes Verbot ist, logisch umgehen zu können.
Aber die Ausnahmen reichten den Kaufleuten nicht, denn vom Ansatz des mittelalterlichen Denkens kannte man immer noch das Gemeinwohl als entscheidendes Kriterium. Einer, der das tat, war Martin Luther. Die Habgier oder der Geiz der Kaufleute schade dem Nächsten.
Erstlich haben die Kaufleute unter sich eine gemeine Regel. Das ist ihr Hauptspruch und Grund aller Finanzen, dass sie sagen, ich mag meine Ware so teuer geben, als ich kann. Das halten sie für ein Recht. Da ist dem Geiz der Raum gemacht und der Hölle Tür und Fenster alle aufgetan. Was ist das anders gesagt, denn so viel? Ich frage nichts nach meinem Nächsten. Hätte ich nur meinen Gewinn, was geht's mich an, dass es 10 Schaden meinem Nächsten tät auf einmal?
Luther griff mit seiner Schrift von Kaufhandlung und Wucher in den sogenannten Monopolstreit ein, der in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts die deutschen Reichstage beschäftigte. Nicht nur die Fugger saßen dabei auf der Anklagebank, sondern auch die anderen großen Handelsgesellschaften. Viele von ihnen kamen aus Augsburg.
Das ist das Haus der reichen, alteingesessenen Patrizierfamilie der Welser. Bevor die Fugger zugezogen sind als Neureiche, waren die Welser längst immer Stadtbürgermeister und in der Wissenschaft tätig. Es waren die Onassis der damaligen Welt. Sie hatten die großen Schiffe, die nach Indien fuhren. Das war von den Welsern gestellt. Die Fugger haben es finanziert, die Welser haben das Material dazu gehabt. Und sie waren dann die Monopolisten auf indische Seide und Gewürze. Und wenn eins von 4 Schiffen zurückkam, haben sie immer noch prächtig verdient. Es war natürlich ein sehr riskantes Geschäft, aber wenn 3 Schiffe verloren gegangen sind, das Glück war natürlich und unendliche Reichtum, wenn alle 4 zurückgekommen sind.
Monopole waren lukrativ, aber den Zeitgenossen verdächtig, denn das Gemeinwohl leidet unter der Marktmacht der Großen.
Der Ausgangspunkt, der mittelalterliche, den man sehen muss, es gibt im Mittelalter ständig sogenannte Fürkauf- und Aufkaufverbote.
Eberhard Isenmann von der Universität Köln.
Das heißt, dass finanzstarke Kaufleute Waren, bevor sie den Markt erreichen, aufkaufen und horten und dann schauen, dass sie dann so hohen Preisen auf den Markt bringen. Das ist das Ausgangsproblem und das wurde im Mittelalter immer als gemeinwohlschädlich betrachtet.
Auf den Reichstagen wurde seit 1521 immer wieder ein Verbot des Überseehandels gefordert. Ebenso sollte das Verbot von Monopol und Fürkauf für alle Waren gelten. Aber es sollten nicht nur bestimmte Praktiken verboten werden, sondern auch Systemrisiken durch Kapitalkonzentration verhindert werden und die gesamte Handelstätigkeit einer Kontrolle unterliegen durch Offenlegung der Bücher. Für die Kaufleute trat nun bei den Monopolverhandlungen vor den Reichstagen ein gelehrter Jurist auf, der Stadtschreiber von Augsburg, Konrad Peutinger. Er setzte eine neue These in die Welt.
Aus dem jeweiligen Streben des Einzelnen nach seinem Eigennutz entsteht durch die wirtschaftliche Interferenz doch letztlich ein Gemeinwohl. Das hätte man früher nicht akzeptiert. Und damit hat eigentlich Peutinger das Streben nach Eigennutz, das ja verbunden ist mit wirtschaftlicher Freiheit, muss man ja auch sagen, gerechtfertigt und hat dann gesagt, eben durch diese ja fast eine Art unsichtbare Hand, wie später, kommt dann doch für alle ein Gemeinwohl zustande.
Dabei argumentiert Peutinger ähnlich wie Unternehmensvertreter auch 500 Jahre nach ihm. Wenn die Augsburger Firmen nicht die Pfefferernte des portugiesischen Königs aufkaufen, dann tut das ein Kaufmann aus einem anderen Land. Heute nennt man das Standortkonkurrenz.
Auch schon vor Peutinger hat man immer gesehen, dass eben Warenströme ins Reich kommen müssen, um dann gewissermaßen, jetzt spreche ich nämlich modern, das Sozialprodukt zu konstituieren. Man hat auch bereits um 1500 immer wieder klargemacht, den herrschenden niedrige Zölle bringen im Endeffekt mehr fiskalischen Gewinn als zu hohe, weil dann die Warenströme eben ins Reich gelangen und nicht weggeleitet werden.
Der Monopolstreit ging aus wie die jüngste Finanzkrise. Die politische Führung haut die Big Player raus. Kaiser Karl V. verhinderte Kraft seines Amtes eine wirksame Begrenzung der Größe und Aktivitäten der Kaufmannsgesellschaften. Vor diesem Hintergrund erscheint die Stiftung der Fuggerei nicht wie eine Sorge um das Seelenheil, sondern wie eine Bestätigung der Peutingerschen Argumentation. Wenn es den Kaufleuten gut geht, dann geht das auch zum Nutzen des Gemeinwesens aus. Reiche Kaufleute sind nicht mehr Habgierige, die mit einem Bein in der Hölle stehen, sondern vorbildliche Wohltäter. Dieses Selbstbewusstsein findet sich jedenfalls auf der Tafel, die am Eingang der Fuggerei angebracht ist.
Wir, Brüder und Bürger der Stadt Augsburg, Ulrich Georg und Jakob Fugger, fühlen uns überzeugt, zum Nutzen unserer Stadt geboren zu sein, und so fühlen wir uns auch verpflichtet, den überaus großen Reichtum, den uns Gott geschenkt hat, gerade diesem wieder zurückzugeben. Darum haben wir aus Frömmigkeit und Freigebigkeit, damit dieselbe zum Vorbild diene, unseren wackeren, aber armen Mitbürgern 106 Häuser übergeben und gewidmet.
Nun, das Geld, das die reichen Kaufleute Gott, also den Armen, zurückgegeben haben, waren wenig mehr als Peanuts, gemessen an ihrem Gesamtvermögen. Und es bleibt die Frage, ob die Fugger dieses Geld nicht erworben haben, indem sie es anderen weggenommen haben. Die Fugger konnten nur darauf verweisen, dass Gott ihnen den Reichtum geschenkt habe. Das war wie die Behauptung der Könige, sie seien von Gott erwählt. Der Vater der Nationalökonomie, Adam Smith, ging einen wesentlichen Schritt weiter. Er glaubte, die göttlichen Gesetze erkannt zu haben, wie der Erwerb des Reichtums zustande kommt und dabei allen zum Vorteil gereicht.
Wenn daher jeder Einzelne so viel wie nur möglich danach trachtet, sein Kapital zur Unterstützung der einheimischen Erwerbstätigkeit einzusetzen und dadurch diese so lenkt, dass ihr Ertrag den höchsten Wertzuwachs erwarten lässt, dann bemüht sich auch jeder Einzelne ganz zwangsläufig, dass das Volkseinkommen im Jahr so groß wie möglich werden wird. Tatsächlich fördert er in der Regel nicht bewusst das Allgemeinwohl, noch weiß er, wie hoch der eigene Beitrag ist. Er wird in diesem wie auch in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen er in keiner Weise beabsichtigt hat.
So heißt es in der berühmten Passage aus dem 1776 erschienenen Buch über den Wohlstand der Nationen von Adam Smith. Smith ist davon überzeugt, dass die Kapitalinvestoren zwar nur an ihren Vorteil denken, dennoch fördern sie dank der Gesetze von Angebot und Nachfrage das Allgemeinwohl. Dies ist bis heute die Vision und Hoffnung der liberalen Wirtschaftstheorie geblieben. Adam Smith, Inhaber eines Lehrstuhls für Moralphilosophie an der Universität Glasgow, ist aber nicht zuerst durch die Analyse wirtschaftlicher Daten zu dieser Vorstellung gekommen, sondern durch die Aufnahme der antiken Philosophie der Stoa.
Zunächst mal muss man überhaupt beachten, dass er stoisch denkt. Die Stoa-Rezeption der Neuzeit beginnt schon in der Renaissance und ist bei ihm sozusagen schon zum Gemeindenkgut geworden. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Grundkonzeption, die die Stoa entwickelt hat, bei Adam Smith sehr originär erhalten wird.
Abogast Schmidt, Altphilologe an der Universität Marburg, hat in seinem Buch »Die Moderne und Platon« untersucht, wie die Antike in der frühen Neuzeit rezipiert wurde. Seine These ist, dass in der Renaissance nicht die Antike wiederentdeckt worden ist, sondern eine bestimmte Form der Antike. Statt auf die platonisch-aristotelische Philosophie, die das Mittelalter stark bestimmt hatte, nahm man nun auf die hellenistische Philosophie der Stoa Bezug und fand seine Vorbilder in Seneca und Epiktet. Und Adam Smith steht damit in der Tradition des Neustoizismus.
Man könnte sagen, dass es zwei wesentliche Grundtendenzen sind, die sich ändern. Die eine, ich fange einmal mit ihr an, die vor allem für die Markttheorie dann auch sehr wichtig geworden ist, aber auch für die Ethik, ist der Gedanke aus der Stoa, dass jeder Mensch deswegen überhaupt lebt, weil er sich selbst erhalten will. Also der Trieb zur Selbsterhaltung und der Trieb zur Selbstliebe ist der Urtrieb des Menschen.
Jeder Mensch ist, wie die Stoiker zu sagen pflegten, in erster Linie und hauptsächlich seiner eigenen Obsorge empfohlen. Und sicherlich ist jeder Mensch in jeder Beziehung geschickter und geeigneter, für sich selbst zu sorgen als für irgendeinen anderen. Jedermann fühlt seine eigene Lust und seine eigene Unlust viel lebhafter als die eines anderen.
In seiner Theorie der ethischen Gefühle stimmt Adam Smith diesen Gedanken der Stoiker zu. Aber dieses Selbsterhaltungsstreben war für die Stoiker keine illegitime Habgier und auch nicht der Kampf aller gegen alle, sondern es war von Natur aus so miteinander verknüpft, dass alles sich zum Guten wendet. Noch einmal Adam Smith.
Die alten Stoiker waren der Meinung, dass wir, da die Welt durch die alles regelnde Vorsehung eines weisen, mächtigen und gütigen Gottes beherrscht werde, dass wir jedes einzelne Ereignis als einen notwendigen Teil des Weltplanes betrachten sollen, als etwas, das die Tendenz habe, die allgemeine Ordnung und Glückseligkeit des Ganzen zu fördern, dass darum die Laster und Torheiten der Menschen einen ebenso notwendigen Teil dieses Planes bilden wie ihre Weisheit und Tugend, und dass sie durch jene ewige Kunst, die Gutes aus Bösem schafft, dazu bestimmt seien, in gleicher Weise für das Gedeihen und die Vollendung des großen Systems der Natur zu wirken.
Also die stoische Providenzlehre, die stoische Vorstellungslehre ist eine universalistische Konzeption. Also das Ganze soll so sein, wie es ist. Das Ganze ist nicht dafür gut, dass es jedem Einzelnen gut geht, sondern für manches Einzelne ist es gut, dass es untergeht oder dass es bestimmte Zufälle unterworfen ist, dass es Schicksalen ausgesetzt ist, so wie auch in der Natur, das wird dann immer als Beispiel genannt, die Natur hat Überschwemmungen und Erdbeben und Vulkanausbrüche, aber das dient doch insgesamt der Entwicklung der Natur überhaupt und so auch die Schicksalsschläge des Menschen, sie dienen gewissermaßen dem universellen Ganzen.
Was der Mensch von Natur aus tut, sich selbst erhalten, das ist gut, denn die Natur ist gut.
Es ist diese stoische Überlastung, theologische Überlastung der Welt, die hier entsteht. Die Natur ist Gott, sagt Seneca. Die Natur ist Gott und die Natur ist dann nicht dieser Baum da draußen, sondern das, was diesen Baum hervorbringt, ihn auch wieder vergehen lässt und wieder neu entstehen lässt, das ist die Natur. Und sie ist Gott.
Es ist nun wichtig zu sehen, dass diese philosophischen Überlegungen von Adam Smith nicht neben seiner Wirtschaftstheorie stehen. Sie sind vielmehr die Grundlage seiner Vorstellung vom Funktionieren der Wirtschaft.
Das ist ja das Neue an Adam Smith und das, was die moderne Marktwirtschaft ausmacht, dass man denkt, dass der Markt berechenbar ist. Also er folgt Gesetzen. Man kann die Gesetze des Marktes gewissermaßen aus der Natur und aus der Natur des Menschen ableiten.
Der Markt funktioniert also demnach nicht unter jeweils besonderen historischen Bedingungen, sondern Smith meint immer allgemeingültige Gesetze gefunden zu haben, die, wie das Gesetz der Schwerkraft, immer und überall gelten.
Wenn man versteht, wie der Mensch sich verhält, dann wird klar, dass er auch, indem er für seine Selbsterhaltung sorgen muss, das tut er auf ökonomische Weise, dass er das so organisieren muss, dass er das, was natürlich in ihm angelegt ist, mit dem in Übereinstimmung bringt, was in den anderen natürlich angelegt ist. Also ist die Hauptaufgabe die Vermittlung zwischen dem einzelnen Marktverhalten und dem Marktverhalten aller. Und diese Vermittlung, die geschieht von allein, wenn man die Leute nur freilässt, sich ihrer Marktvernunft, die ja dem eigenen Erfolg und dem eigenen Wohlergehen nachstrebt, wenn man die freilässt und nur dort beschränkt, wo sie zum Nachteil der anderen entstehen würde, dann entsteht das Wealth of Nations, also der Wohlstand für alle.
Der Eigennutz der Einzelnen führt zum größtmöglichen Gemeinwohl. Die Rede von der Habgier ist damit obsolet geworden. Die Todsünde wurde in der Folge zu einer harmlosen Schrulle oder einem Fall für die Psychologen. Eine öffentliche Angelegenheit war sie nicht mehr. Und wenn in Krisenzeiten nochmal von der Gier der Manager die Rede ist, dann bestätigt das Fehlverhalten Einzelner nur das Funktionieren des gesamten Systems. Oder hat heute der Glaube an den gemeinwohlfördernden Eigennutz der Unternehmen doch etwas Schaden genommen? Zumindest beobachtet Eberhard Isenmann eine Wiederkehr mittelalterlicher Wirtschaftsvorstellungen.
Wenn Sie dran denken, Mindestlohnforderungen, das ist eine mittelalterliche Haltung.
die wir einnehmen. Nachdem wir ja eine Phase der absoluten liberalistischen Betrachtungsweise haben, kommen wir eigentlich jetzt auf die traditionelle Wirtschaftsethik des Mittelalters, dass entweder Höchstpreise oder Mindestlöhne oder Höchstlöhne festlegt, also diesen Bereich taxiert. Immer unter der Maßgabe des sogenannten Gemeinwohls.